Einen schönen Abend von meiner Seite. Ich hoffe, es geht euch gut, denn mir geht's gut. Wer außer mir hört sich unsere Online-Predigten an? Doch so viele. Gut, freut mich. Also ich muss sie mir anhören, denn ich schneide sie ja zurecht, also höre sie nochmal. Und es dauert länger eigentlich, weil ich manche Passagen mehrfach hören muss. Und dann ist es eben so, dass ich doch mehr höre. Und ich bin auch dankbar dafür, dass man so noch einiges mitbekommen kann. Ich finde meine Stimme am doch ein bisschen schwach. Nicht heute, in den Aufnahmen grundsätzlich. Also werde ich versuchen, heute ein bisschen deutlicher zu sprechen. Und ich hoffe, ich schlafe dabei nicht ein. Denn eine Kollegin, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, hat immer gesagt, Lasso, du musst ja unbedingt ins Radio. Warum? Und ich dachte, da kommt jetzt ein Kompliment, die sagt, ja, so am besten so ab 23 Uhr. Denn bei deiner Stimme kann man super einschlafen. Das ja, ist natürlich sehr motivierend, wenn man denkt, okay, ich muss meine Zuhörerschaft, ich werde dafür bezahlt, zu reden und Menschen Dinge zu erzählen, die manchmal kompliziert sind. Und zu hören, dass ich eigentlich mein Auditorium zum Einnicken führe, ist weniger motivierend. Also als Kompliment habe ich das nicht empfunden, aber anyway, ich hoffe, ihr bleibt wach. Heute habe ich ein neues Thema für euch. Aus Glauben leben, aus diesem ganzen Rahmen Identität für Christus. Ja, ihr wisst ja, es geht darum, alle möglichen Facetten des christlichen Lebens zu beleuchten. Ich weiß das eigentlich seit gar nicht so lang. Und deswegen, weil es so begeisternd ist, denke ich, wenn ich ein bisschen, ein Fünkchen von dieser Begeisterung, die mich seit Februar 2012 trägt, hier rüber schwappen lassen könnte, dann hätten wir unendlich viele Multiplikatoren unterwegs, die noch mehr tun würden, als ich es alleine könnte oder kann. Deswegen dieses, wer bin ich, wenn ich mich im Spiegel schaue? Letzte Woche haben wir worüber haben wir gesprochen? Über Sünde und Vergebung. Wir haben zusammengefasst, sage ich hier in ein paar Sätzen, festgestellt, kein Mensch, ob Christ oder nicht, ist imstande, aus eigener Kraft Gottes Heiligkeitsstandards, ich muss es einfach Standard sagen, weil Heiligkeitsstandard ist kompliziert, Gottes Heiligkeitsstandards, Deutsch, einzuhalten. Das heißt, auch wir Christen können sündhaftes Verhalten nicht gänzlich vermeiden. Ist es so. Jeder weiß von sich, spätestens der Ehepartner erdet uns regelmäßig, was das betrifft, denke ich. Die gute Nachricht daraus ist natürlich, dass Christus uns eins für allemal von unserer Schuld befreit hat. Ich wiederhole so oft in meinem Hauskreis seit 7 Jahren, die glaube, die sind satt von diesen ähnlichen Worten, aber ich glaube, man kann es nicht genug wissen. Christus hat uns eins für allemal von unserer Schuld befreit. Das bedeutet unmissverständlich vergangene, aktuelle und zukünftige Sünden aus unserem Leben wurden am Kreuz getilgt. Darum geht's und um nichts anderes. Und offensichtlich wurde Jesus, der nie gesündigt hat, indem es keine Sünde gab. Dieser Jesus hat etwas getan, nämlich er wurde zum Sünder an meiner Stadt. Im Tausch wurde ich, jeder Christ, gerecht gemacht, passiv. Es ist wichtig, dass man das weiß. Einer hat mich so gemacht. Ich kann nicht so selber. Diese Passivität ist der Motor der Gnade. Das ist der Grundstock der Gnade. Jesus wurde im Tausch mit jedem Sünder, der dieses Opfer annimmt, zu dem geworden, was ich eigentlich bin, Sünder. Wir haben hier den Tausch gesehen auf diesem kurzen Video, wo der Mann, der ein Opfer bringt, die Hand auf das Opferlamm legt und es faktisch ein Transfer stattfindet. Jesus wird zum Sünder, ich werde zum Gerechten. Und deswegen ist es unverdient, dass Jesus gestorben ist. Und genauso unverdient ist es, dass ich gerecht bin. Aber Gott hat am Kreuz dafür gesorgt, dass seine Gerechtigkeit, sein Heiligkeitsanspruch erfüllt wird, indem der Verurteilte hingerichtet wurde. Und er hat zugleich gesorgt, dass seine Liebe für mich Sünder auch da materialisiert wird. Gott würde nie seine Standards ändern. Und er hat sie selber erfüllt, weil wir das nicht konnten. Soweit zur Zusammenfassung letzter Woche. Eine Strafe zu bekommen, die man nicht verdient hat, ist, denke ich, nicht fair, wissen wir. Aber eine Strafe erspart zu bekommen, die man verdient hat, das nennt man Gnade. Ne? Man wird ja begnadigt, indem man etwas nicht trägt, was man hätte tragen müssen, die Konsequenz einer Handlung. Also ist Gnade, dass wir Christen sind, etwas Gutes zu bekommen, was man nicht verdient hat, das nennt man Segen. Wir sind nicht nur begnadigt worden, wir sind auch noch zusätzlich gesegnet worden. Es ist ja kein, ja, ich gehe in den Himmel und das ist gut und ich kann hier rumkrebsen bis zum Tod. Nein, da gibt es etwas, was damit anfängt, dass ich Jesus annehme. Warum bin ich Christ? Was ist denn das, was hat Gott mit mir vor in der Beziehung, die er mit mir eigentlich leben will? Was erwartet mich? Segen. Jetzt, oh, was ist das für ein frommes Wort, ne? Segen. Aber gehen wir erstmal die juristische Seite durch. Wäre die Errettung ein Verdienst, würde das eigentlich ein Lohn für irgendeine Leistung sein? Stimmt's? Das wäre so logisch. Dann dürften wir sagen, okay, weil ich so ein vorbildlicher Mensch bin, darf ich erwarten, dass Gott mich segnet. Da wir aber alle wissen, dass wir es nicht sind, müssen wir einsehen, dass diese Leistung gar nicht vorhanden ist. Das ist sehr, sehr entspannt. Entspannend für mich. Das macht mich auch innerlich entspannt. Wir wissen, dass wir Christen vor Gott permanent durch Jesus Christus. Man muss versuchen, ich weiß nicht, wie oft, ich habe ein Ziel. Ich möchte, dass jeder eigentlich nicht nur sagt, ja, der Lasso, der heizt mir die Ohren die ganze Zeit mit demselben Zeug. Ich möchte eigentlich, dass wenn wir rausgehen, diese Selbstverständlichkeit des Gotteskindseins leben. Und diese Selbstverständlichkeit, die ist ja nicht da. Und ich werde es erklären, warum das gar nicht so selbstverständlich ist, dass ein Mensch das so sieht. Wir haben eigentlich das Verständnis in der Welt, alle, dass das Gute, wenn einer sich gut verhält und was Gutes dafür hat, erwarten wir das irgendwie als normal. Ja? Wer Gutes sät und Gutes empfängt, würde man sagen, ist okay. Wenn ein böser Mensch dann bestraft wird, würde man auch sagen, das ist okay. Das ist ja unser natürliches Verständnis. Saat-Ernte-Prinzip. Das Problem ist, dass einer sagt, du bist nicht gut, aber ich liebe dich trotzdem, ich segne dich trotzdem und ich sorge dafür, dass es dir gut geht, obwohl du es nicht verdient hast. Das versteht ein normaler Mensch nicht. Entweder versucht er das in irgendeiner Frömmigkeitshandlung zu verdienen, oder der hat den Heiligen Geist, der in ihm etwas verändert, um ihn dahin zu führen, dass er annimmt. Wenn Gott seinen Segen nach unten schickt und du schickst dein Gebet nach vorne, dann treffen sich beide unterwegs, das bringt nichts. Wenn Gott was sendet, dann musst du das empfangen, damit es was bringt. Das heißt, diese Annahme muss in unserem Herzen vorbereitet werden durch den Heiligen Geist. Ohne den ist diese Selbstverständlichkeit nicht funktionsfähig. Und wenn man weiß, wer man ist, und diese in uns diese, sagen wir, wer schenkt mir ein Wort? die Präsenz dieser Liebe, wenn sie uns überwältigt, dann trägt sie uns durch alles, weil die Unruhe nicht mehr Platz finden kann in uns. So, ich habe mich vom Text jetzt entfernt, aber das musste raus. Ah, das passt sogar. Es ist so, wenn man von Gnade spricht, kommen viele Fragen. Und die Fragen hatte ich selber und man stellt sie mir auch. Wenn ich sage, Gott schenkt dir das ewige Leben und der macht einen Strich über all deine Untaten. Der erste Gedanke ist, ja, aber das würde eine Art Freibrief sein, jede Dummheit zu machen. Das ist komisch, dass wir komisch so denken. Wenn ich jemanden sage, du darfst alles, dann sagt er, ja, nee, du bist frei. Ich sage, okay, dann darf ich jede Dummheit machen. Ist es so der Gedanke an der Beziehung? Sagen wir, Ladina hat Schulden bei der Bank. Ja, 100.000. Ja, wen nehme ich jetzt? Ich nehme den Max. Max geht hin zur Bank und tilgt die Schuld der Ladina und der macht nicht, der gibt nicht nur die 100.000, sondern der gibt meinetwegen 500.000. Was bedeutet das? Er hat mehr geleistet, als Ladina schuldet. Nun, wenn Ladina dieses Bewusstsein nicht hat, dass die Bank gar nicht mehr von ihr verlangen darf, weil Max schon bezahlt hat, will sie jedes Mal, wenn sie an der Bank vorbeigeht, ganz schnell laufen vorbei, damit keiner sie ruft, weil diese Wahrnehmung nicht da ist. Übrigens, es gab eine wahre Geschichte dieser Art, wo ein Erbe gesucht wurde, der nie gefunden wurde. Ich stand, ich habe es gelesen, oh, ich dachte, das ist ein richtiges Predigtthema hier, darüber reden wir. Ich dachte, es wären nur irgendwelche Stories. Aber dass man einen Erben sucht, ich glaube, das war in Spanien oder ist in Spanien, man hat immer noch nicht gefunden. Es warten Millionen auf ihn und er weiß es selber nicht. Die letzten Nachrichten wären gewesen, ich sage wären gewesen, weil ich nur gelesen habe, was ich gesehen in der Form stimmt. Arbeitslos, mittellos. Man weiß, wer das ist, aber er ist noch nicht informiert, weil man ihn immer noch sucht. Also Ladina wüsste, solange sie das nicht weiß, geht sie mit diesem Gefühl, an der Bank gehe ich lieber nicht vorbei, wenn man mich erwischt, ist es nicht gut, ich gehe geschweige reingehen. Aber wenn sie weiß, dass das erledigt ist, ist es ein völlig anderes Gefühl. Ne? Das ist das eine. Das zweite ist, wenn sie Max sieht, will sie wahrscheinlich mit einem breiten Grinsen zu Max gehen und ihn umarmen. Warum? Weil ihr bewusst ist, dass Max für sie etwas Großartiges getan hat. Nun, wenn wir das hier, dieses einfache Beispiel auf Gott, Jesus und uns übertragen, erfahren wir Folgendes. Gott hat uns von jeglicher Schuld befreit. Das ist das eine. Er hat einen Plan festgelegt, damit unser Leben auf dieser Erde für uns gesegnet ist und so gesegnet, dass unser Nächster sehen kann, was dieser Segen ausmacht. Es ist keine theoretische, geistliche Vorstellung. Es ist sichtbar. Beispiel, wir sind Abrahams Erben. Wir sind Abrahams Erben. Was hat denn Abraham gehabt? Das Erste ist, er hatte jede Menge Kohle. Er hatte Tiere ohne Ende, Gold, Silber. Das ist materiell. Er hatte zwar ein Problem, weil er seine Halbschwester geheiratet hat. Die hatten damals keine Genetik und all diese Dinge. Deswegen ist es nochmal problematisch gewesen. Schlechte Tradition. Es gab aber kein Gesetz. Es war nicht verboten. Also hat es getan. Und es kam kein Kind. Er wurde mit 99 zeugungsfähig. Er wurde zeugungsfähig mit 99 und mit 100 wurde er Vater. Aber Abraham hatte eine besondere Form vom Segen. Abraham war so gesegnet, dass seine Frau, als sie 65 Jahre alt war, so jung aussah, wieder, dass der Pharao sie heiraten wollte. Deswegen müsste man eigentlich jedem Mann, der sich über das Aussehen seiner Frau beschwert, ihn fragen, bist du gesegnet? Dann meckere nicht über deine Frau. Du sollst deinen eigenen Segen überdenken, denn Abrahams Segen hat seine Frau jünger gemacht. Versteht ihr mich? Als er 99 Jahre alt war und sie Mutter geworden ist, wurde sie vorher von dem König, der, ich glaube, das war Abimelech, ne, wollte er sie zu Frau nehmen, weil sie immer noch so toll aussah. Die Frau war uralt. Ja, wir reden von 65 plus 15. Das ist viel. Gott hat sie verjüngt, damit sie so aussieht. Und er muss auch Abraham jünger gemacht haben. Sonst hätte er das, was er nicht konnte, nicht wieder können. Denn er lebte später, als eine Frau starb, hat er noch mal andere Frauen geheiratet, hat er noch Kinder gehabt. Das heißt, Gottes Segen war über sein ganzes Leben spürbar, erkennbar. Es ist nichts Theoretisches, es ist etwas Erfassbares. Wenn wir also davon reden, dass Gott uns segnen will, betrifft das unser gesamtes Leben. Es betrifft unsere Gesundheit, es betrifft unsere Arbeit, es betrifft unsere Familie, es betrifft alles, was unser Leben auf dieser Erde in irgendeiner Form angeht. Da wir uns über diesen Ausdruck Segen geeinigt haben, gehe ich jetzt zum nächsten Punkt. Wir sind Christen. Wie schaffen wir jetzt diesen Alltag? Erste Folie, Galater 3, die Verse 6 bis 9. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zu Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch die aus Glauben sind, die also glauben, also wir Christen, Neugeborene, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie, die Schrift, dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir, Abraham, sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Wir werden gesegnet. Deswegen wollte ich vorher das mit dem Segen erläutern, was darunter zu verstehen ist. Wenn Gott mich in Jesus rein sieht, mich gerecht gemacht hat, darf ich mich nicht als unrein empfinden, wenn ich an Jesus Christus glaube. Ich darf also nicht meinen Zustand von meiner Handlung abhängig machen. Ich wiederhole, wir sind heilig, nicht weil wir cool sind, sondern weil Jesus uns heilig gemacht hat. Statement, Zustand, ich bin heilig. Wir dürfen das Werk dieser Heiligwerdung durch Christus nicht kleinreden, nur weil wir uns falsch verhalten haben. Das Tun überwindet nicht das Sein. Mein Kind bleibt mein Kind, ob es sich gut oder weniger gut verhält. Der Segen Gottes ist nicht mit meiner Handlung oder die Qualität meiner Handlung verknüpft, sondern mit dem Zustand, den ich in Jesus empfangen habe. Ich werde es nicht genug sagen, weil wir alle ein Problem dieser Art haben, das Gefühl, was uns überkommt, wenn wir erkennen, dass wir uns falsch verhalten haben. Ich entschuldige nicht das falsche Verhalten. Ich sage nur, wenn ich zu Gott komme und sage, Herr, es tut mir leid. Ich sage nicht, Herr, ich mache mir Sorgen darüber, ob du mich weiter liebst, sondern ich danke dir, dass ich weiß, weil ich weiß, dass du mich immer noch liebst. Das ist ein Unterschied, von welchem Standpunkt aus ich mich vor Gott entschuldige. Buße, denn darum geht es. Und so habe ich es leider auch mal in meinen früheren Jahren gelernt. Dieses Schuldbewusstsein, erbarme dich meiner, das ist nicht das Thema. Liebst du mich noch? Ich hoffe, du liebst mich noch. Ich war so schlecht, ich komme und ich bekenne meine Sünden. Das mag sein, das klingt gut, das beeindruckt vielleicht mal die Frommen um mich herum, aber das ändert nichts an der Tatsache. Wenn Gott gesagt hat, ich liebe dich, weil du Jesus als deinen Retter erkennst, dann heißt es schlicht, das kannst du gar nicht verändern. Die Frage ist, glaubst du selber, dass du geliebt bist? Wenn du das weißt, dann ist alles in Ordnung, denn ich, Gott, habe kein Problem damit, denn der Siegel ist durch Jesus und nicht durch deine Handlung. Die Zuversicht, Abrahams Kind zu sein, bekomme ich durch Jesus. Aus Glauben. Mein Glaube macht aus mir einen Gerechten. Denn es wäre so, als wäre das Vergebungswerk am Kreuz schwächer als jede Dummheit, die ich mache. Und das ist schlimm. Wenn ich anfange, Jesus Werk, wenn ich anfange, die 100.000 die ich der Bank schulde, höher zu werten als die 500, die dafür eingegeben wurden, um diese zu tilgen. Ich glaube, und deshalb bin ich gerecht. Ohne Glauben, Hebräer, nächste Folie, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer hinzutreten will zu Gott, muss glauben, dass er ist und dass er die, die ihn suchen, empfängt, erträgt, nein, belohnt. Segen ist ein Gewinn. Christsein ist ein Gewinn. Zu glauben ist, ich werde dir zeigen, was für einen Schatz ich für dich vorbereitet habe. Wir müssen eigentlich, das ist so schwierig für uns, weil wir, warum will Gott so viel Gutes mit mir? Ich bin eigentlich in meinem Leben zufrieden. Aber Gott hat viel Größeres mit uns vor, als das, was wir täglich erleben. Er möchte mit uns die Welt verändern, weil es so viele Menschen gibt, die verloren sind. Wenn man sieht, was er mit seinen ersten Leuten ohne Stereoanlage, ohne Projektor, Petrus, erste Predigt, 3000 Leute gerettet. Ihr denkt, Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Werke tun. Das ist nicht, weil wir so schlau sind. Das ist, weil derjenige, der uns dabei assistiert, so mächtig ist. Gott himself durch den Heiligen Geist. Und deswegen heißt es, ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Wie viel Glauben braucht es denn? Matthäus 17, Vers 20, zweiter Teil. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, rückt vor hier, von hier nach dort, und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Das ist biblische Wahrheit. Wir sind viel zu klein in unserer Denke. Wir sind viel zu limitiert mit dem, was wir uns vorstellen können. Deswegen braucht es einen Heiligen Geist, denn es gibt kein besseres Beispiel als ein Berg. Berg ist das, was ein Mensch nicht bewegen kann. Ein Mensch kann einen Baum umgraben und versetzen. Er kann sogar Häuser transportieren. Er kann eine ganze Formation von Sachen. Aber wenn du einem Menschen sagst, nimm die Alpen hier und setz sie dort, da hat ein kleines Problem. Deswegen sagt Jesus, wenn du glaubst, und nicht mal so viel glaubst, sondern du glaubst so klein, so klein, so klein. Und immer wieder habe ich mich gefragt, was ist eigentlich damit gemeint? Und irgendwann, heute Morgen, hat mir Gott eine Erläuterung gegeben. Eine für mich verständliche Form. Es geht gar nicht um den Senfkorn, das wissen wir alle. Es geht aber um unsere Blickrichtung. Ist es etwas, was wir aus unsere Frömmigkeit erreichen wollen? Oder ist es etwas, was wir von ihm erwarten? Wenn wir offen sind für sein Wirken durch uns und uns bewusst ist, wie mächtig dieser Vater ist, ist nichts unmöglich. Nichts unmöglich. Wir müssen es nur akzeptieren, dass auch wir gar nicht so schlecht sind, dass Gott uns, so wie wir sind, gar nicht so klein sieht, sondern dass er in uns mächtige Werkzeuge seiner Mission auf dieser Erde sieht. In jedem von uns, nicht so alt, nicht so krank, nicht so dünn, nicht so was auch immer, nicht so wenig gebildet. Es spielt keine Rolle. Jeder hat in Gottes Plan eine wichtige Rolle, um den, was soll ich noch sagen? Versteht ihr, was ich meine? Jeder von uns. Und es geht gar nicht darum, wie wir fühlen, dass wir ticken oder wie viel Glauben braucht es. Es braucht nur die Ausrichtung auf den Schöpfer, auf die Erwartung, die Annahme der Tatsache, dass er durch mich wie ein Wunder wirken will. Wir müssen jeder begreifen. Es geht nicht um das, was ich mir vorstellen kann. Es geht um das, was Gott sich vorstellt. Und das, was Gott sich vorstellt, übersteigt meine Vorstellungskraft. Ich muss nur Ja dazu sagen. Und dann wird die Welt verändert. Babenhausen wird verändert. Meine Familie wird verändert. Meine Kinder werden verändert. Meine Mission wird eine völlig andere Ebene erreichen. Ich laufe über Wasser. Der kleinste Glaube ist ausreichend. Das ist der Verlass auf das vollkommene Werk Jesu. Jesus ist der Schlüssel zur Gebetserhörung und nicht meine in irgendeiner Form ausgedrückte oder ausgelebte Frömmigkeit. Ich muss nur sagen, Herr, ich weiß, du kannst, ich will, dass du es durch mich machst. Das ist mein Senfkorn. Je klarer mir ist, dass ich ein geliebtes Kind eines allmächtigen Gottes bin, desto selbstverständlicher wird mein Vertrauen in seinem Willen sein. Denn das Problem ist nämlich, dass wir uns zu klein sehen und wir erkennen gar nicht, dass wenn du, nehmen wir das Beispiel dieser Woche. Irgendein Prinz aus England hat gesagt, er möchte kürzer treten bei seinem Dienst, der darin besteht, Winke-Winke zu machen und von maßgeschneidert mit teuren 4.000 Euro Schuhen rumzulaufen. Das ist sein Job. Er wird bekleidet und er darf First Class fliegen oder mit Privatjet und er geht irgendwo hin, winkt und die Kamera sagt, und er sagt, das ist mir zu viel, ich muss ein bisschen weniger machen. Und ich sitze da und sehe das als Nachricht in den wichtigen Sinne zur wichtigsten Zeit. Und da habe ich gesagt, ja natürlich, Königskind. Das ist der Welt wichtig, weil er ein Königskind ist. Sonst ist er nicht mal Kind, er ist Enkelkind. Und das ist der Welt eine Nachricht wert. Wie viel mehr ich? Es muss der Tag kommen, dass jeder von uns hier weiß, ich bin wichtiger als er, weil mein Vater wichtiger ist als sein Vater, weil mein Vater wichtiger ist als seine Großmutter. Deswegen, und diese Position muss in uns, Identität in Christus ist nichts anderes. Wir fragen uns, warum funktioniert das nicht, weil wir gar nicht wissen, wer wir sind. Wenn wir wüssten, wer wir sind, wir würden anders auftreten. Ich bin sicher, wir würden anders auftreten. Denn wenn mir klar ist, wie sehr der allmächtige Gott mich liebt, wird mein Vertrauen in seinem Willen, mich in allen Bereichen meines Lebens zu segnen, alle meine Mängel zu beseitigen, denn darum geht es. Wenn Gott mich segnet, er beseitigt alle Mängel aus meinem Leben. Die können körperlicher Art sein, die können was. Ich rede nicht hier von, ja, es gibt die Gefahr, Lasso kommt jetzt mit diesem Wohlstandsevangelium oder sowas auch immer. Darum geht's mir nicht. Mir geht's um biblische Realität. Ich folge keine Doktrine. Ich erkenne Sachen, die für mich als wahr gelten. Und wenn es also nichts wird, euch unmöglich sein, wenn es heißt, Gott will mich segnen, dann ist es nicht weniger als das. Ich bete nicht, um zu erreichen, dass Gott ja zu meinem Gesuch sagt, sondern weil er sich zu mir bekennt und schon ja in Jesus gesagt hat. Ich wiederhole. Wenn ich zu Gott komme und bete, dann sage ich, Herr, schenk mir das, gib mir das, sondern ich weiß, Herr, ich danke dir dafür, denn ich weiß, dass du das willst. Das ist ein Wille, mich zu segnen. Es ist nicht die Angst, ob er mir das gibt, sondern es ist die Zuversicht, dass er mir das gibt, weil ich sein Kind bin. Der Standpunkt, die Erwartung ist eine andere, wenn ich weiß, mit wem ich darüber rede. Es geht um meine Beziehung zu meinem Vater. Man macht das nicht, weil der Lasso das sagt. Man macht das, weil man eine Beziehung, eine persönliche Beziehung. Ich rede von Beziehung. Ich rede nicht von einer magischen Formel um Gott. Das ist der Knopf. Der Lasso hat gesagt, wenn du das so machst, dann tust du so und dann wird Gott dich segnen. Nein! Du musst wissen, mit wem du zu tun hast. Das ist deine persönliche Beziehung mit dem. Wenn du keine Zeit für ihn hast, wirst du nie wissen, wer er ist. Dann wirst du hier rausgehen, werden meine Worte wie Schall und Rauch verpuffen. Ich versuche lediglich, unsere Neugier auf einen wunderbaren Vater zu wecken, damit wir unsere Prioritäten umstellen. Da weil dahinter ein Riesenschatz. Es lohnt sich, weil er uns belohnen will. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus das für uns vorbereitet hat. Das ist ein Riesenschatz, der darauf wartet, von uns gebraucht zu werden. Wir müssen nur Ja dazu sagen. Gebet ist eine mächtige Waffe in der Hand dessen, der glaubt. Gebet kann die Welt verändern. Man betet nicht, weil es Mode ist. Man betet, weil man weiß eigentlich, was man gerade dabei tut. Wenn ein Mensch, geführt vom Heiligen Geist, in der Erkenntnis, dass der Allmächtigste hört das, was er sagt, Dinge ausspricht, dann spricht er sie aus, um die Welt zu verändern. Nichts weniger. Nichts weniger. Das ist Christsein. Weniger ist Frommsein. Christsein ist, ich verändere die Welt, angefangen mit meinem eigenen Leben. Und andere Menschen sehen das, was in meinem Leben passiert. Ich bekenne, wer ich bin. Gerechtigkeit Gottes. 2. Korinther 5, 21. Das, was ich bin, ist das. Und in Matthäus 6, 33 steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere fällt uns zu. Der Gerechte wird das Glauben leben. So, ich denke, ich habe uns alle genug herausgefordert mit biblischen Wahrheiten. Und ich hoffe, dass in uns allen, so wie bei mir, diese Bereitschaft da ist und wächst, mehr von diesem Gott und mit diesem Gott zu erleben. Weil Gott nichts anderes tut, auf das zu warten. Gott verändert sich nicht. Er hat sich nicht verändert. Sein Plan ist unverändert und er sagt, komm, genieße das. Ich möchte dich belohnen. Nicht, weil du gut bist, sondern weil Jesus das für dich vorbereitet hat. Amen.